HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Reich mir die Hand, mein Liebe.
Der Rat der Virologen ist ja eindeutig.
Und natürlich gibt man nicht die Hand.
Ich schüttel nicht gern Händen.
Dann habe ich das Virus an der Hand.
Ich schüttel nicht gern Händen.
Dann muss ich mir nur noch in den Mund fassen oder in der Nase bohren und schon habe ich mich infiziert.
Und ja, meine Damen und Herren. Ich habe Herrn Höcke eben nicht die Hand gegeben.
Um den Frieden zu erreichen, würde ich sogar dem Teufel die Hand schütteln.
Shake hands, shake hands.
Good handshake at the start of, for example, employment interview.
Ein guter Händedruck zu Beginn eines Vorstellungsgesprächs beeinflusst auch das Endergebnis. Die Hände verraten viel über die Persönlichkeit, ob jemand vertrauenswürdig oder nervös ist.
Judgments on the basis of it.
Ich küsse Ihre Hand, Madame, und träume, es wäre Ihr Mut.
Ich habe ihr mehr Respekt gezollt, als ein Händeschütteln das könnte. Ich habe ihr in die Augen geguckt, sie angelächelt, meine Hand auf die Brust gelegt, mich verneigt und mich bei ihr entschuldigt und ihr erklärt, dass ich aus religiösen Gründen ihr leider nicht die Hand geben darf.
Berlin, nimmt euch alle die Hände zusammen, wie damals.
In jeder Hinsicht eine ganz schlechte Idee.
Alle, auch da oben, wir sehen euch, alle die Hände zusammen.
Die Hand haben sie sich nicht gegeben, Angela Merkel und Jens Spahn, mit Absicht.
Dafür eine Sekunde länger in die Augen gucken und lächeln.
Genau.
Und nicht schon mit der Hand beim Nächsten sein, ist auch eine gute Möglichkeit.
Nicht nur Shake Hands, wir brauchen Berührung von Geburt an. Berührung macht gesund, Berührung schafft Bindung und Nähe. Auch wenn wir dank Digitalisierung und Telefonie nicht wirklich sozial distanziert leben müssen in Corona-Zeiten, an der physischen Distanz führt kein Weg vorbei, wollen wir die Verbreitung des Virus eindämmen. Das heißt auch Hände weg von einer in unserer Kultur eigentlich unerlässlichen Geste, dem Handschlag. Er zeugt von Respekt, er zeigt Verbundenheit, er besiegelt politische Bündnisse. Wird er verweigert, eine ausgestreckte Hand nicht wärmend in die eigene geschlossen, ist das eine Kampfansage. Was machen wir nun ohne dieses Händealphabet des Miteinanders? Statt für Respekt und Zuwendung steht der Händedruck neuerdings für Ansteckungsgefahr. Nicht berührt, nicht geschüttelt, keine Lizenz für den Handschlag, haben wir heute getitelt und fragen, droht der Händedruck für immer aus unserer Kultur zu verschwinden? Und wenn er verschwindet, geht emotionale Nähe auch ohne ihn? Können neue Formen der Verständigung mit Ellbogen, Füßen, Blicken ihn ersetzen? Zuerst schauen wir uns aber an, woher diese Händedruckkultur überhaupt kommt.
Wer die beiden Menschen waren, die sich als Erste die Hände gereicht haben, das ist leider nicht belegt. Sicher ist aber, die Geste des Händeschüttelns wird schon seit über 3000 Jahren praktiziert. Zeugnis davon geben viele Grabmalereien sowie Bilder auf Wänden und Vasen. In der Kunstgeschichte hat dieses beliebte Motiv sogar einen eigenen Namen, Dexiosis. Gemeint sind Darstellungen von zwei Personen, die sich die Hand reichen, übrigens immer die rechte Hand. Die bisher älteste Abbildung eines Handschlags stammt aus der Zeit um 850 vor Christus und sie findet sich in den Ruinen von Nimrud, der ehemaligen Hauptstadt Assyriens, südöstlich von Mossul im heutigen Irak. Auch im antiken Griechenland wurden schon Hände gedrückt. Die Geste konnte die Verbundenheit zweier Personen ausdrücken, aber auch die freundschaftlichen Beziehungen zwischen zwei Städten oder zwei Königreichen. Außerdem war das gegenseitige Reichen der leeren Hände ein ganz praktisches Friedenssymbol, denn beide Personen zeigten damit, dass sie keine Waffen trugen. Besonders beliebt war auch der Handschlag zwischen Herrschern und Göttern, also zumindest auf Bildern, als Ausdruck für den göttlichen Beistand und letztlich für die Göttlichkeit des Königs selbst. Berühmtestes Beispiel ist die Darstellung des griechischen Königs Antiochos I., der von 69 bis 36 vor Christus ein Reich in der heutigen Türkei regierte und der sich beim Handschlag mit dem Halbgott Herakles abbilden ließ. Das muss man sich mal vorstellen, ein Handschlag mit Herkules, also den hat man sicher noch Tage später gespürt. Im Römischen Reich wurde das Händeschütteln mit der Zeit zu einer festen Form der Begrüßung. Allerdings gab man längst nicht jedem die Hand. In der Zeit der Römischen Republik begrüßte man nur dann jemanden mit Handschlag, wenn man ihn wirklich ewig nicht mehr gesehen hatte oder wenn es sich um einen wirklich engen Freund handelte. Erst in der Kaiserzeit wurde das Händereichen zu einer eher alltäglichen Geste. Und immer noch wurde ausschließlich mit rechts geschüttelt. Auch der Apostel Paulus freute sich in seinem Brief an die Galater, dass ihm die rechte Hand des Friedens gereicht worden war. Bis heute bewegend sind aus dieser Zeit auch Darstellungen auf Grabmälern, in denen der Verstorbene dem Ehegatten die Hand reicht, als Treuesymbol über den Tod hinaus. Im Mittelalter wurde der Händedruck zu einem wichtigen Bestandteil im Lehenswesen, das die Herrschafts- und Besitzverhältnisse vor allem im Heiligen Römischen Reich regelte. Bekam jemand durch eine höher stehende Person ein Lehen übertragen, also ein Stück Land oder auch ein Amt, war dafür der sogenannte Handgang nötig. Dabei legte der Lehensnehmer seine wie zum Gebet gefalteten Hände in die seines zukünftigen Lehnsherrn, um damit seine Treue und Gefolgschaft auszudrücken. Der Lehnsherr wiederum umschloss die Hände seines Lehnsmannes als Zeichen für den Schutz, den er seinem Vasallen von nun an schuldete. Der Handschlag nicht nur als Verbindung zweier Menschen, sondern als Symbol für gegenseitiges Vertrauen und Aufrichtigkeit. Noch lange nach dem Mittelalter wirkte diese Symbolkraft nach. In der Kirche als Friedensgruß vor dem Abendmahl oder auch auf Viehmärkten, wo ein Handschlag erfolgt, wenn man sich handelseinig geworden war.
Thorsten Schweinhardt mit einer kleinen Geschichte des Händedrucks. Während die meisten erst seit Corona dem Händedruck erhöhte Aufmerksamkeit widmen, also dann, wenn er wegfällt, nutzt ihn einer auf der politischen Weltbühne schon seit seinem Amtsantritt weniger als Symbol des Vertrauens, sondern als Zeichen der Macht, Donald Trump. Professor Christian Lammert, Professor für die Innenpolitik Nordamerikas am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien der FU Berlin und am Zentrum für Nordamerika-Forschung der Goethe-Universität Frankfurt. Guten Tag, Herr Lammert.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Diese Bilder gingen um die Welt. Trump greift die Hand des japanischen Premiers und lässt sie für 19 Sekunden nicht mehr los. Die Qual ist im Gesicht des Premiers anzusehen. Was sollte das der Welt sagen?
Ja, Trump hat sehr früh den Symbolcharakter des Handschlags, glaube ich, verstanden. Und er ist sehr, sehr geschickt gewesen, hier eben zu zeigen, wer dominant ist, dass hier Hierarchien bestehen. Er zieht den Premierminister quasi an sich heran. Er tätschelt seine Hand. Wir haben eben schon gehört, das ist so eine Schutzfunktion. Das signalisiert auch Überlegenheit. Also in diesem Moment hat er vor den Medien ganz deutlich gezeigt, ich bin hier der Chef im Ring und du musst das machen, was ich mit dir mache. Der japanische Premier war hilflos.
Also ich hab's in der Hand, in jedem Sinne des Wortes. 2019 dann auf dem G20-Gipfel lässt Trump AB beim Fototermin einige Sekunden lang mit ausgestreckter Hand stehen. Auch kein Zufall?
Ja, er hat das ja auf mehreren internationalen Treffen, sei es NATO oder auch G7, G8, auch bewusst genutzt, das Ganze zu ignorieren, um dann auch wieder Distanz herzustellen und Unabhängigkeit. America first. Also hier kommt der Präsident, der für sich alleine steht und auf keine Unterstützung angewiesen ist und der muss auch keine Hände schütteln. Auf einem NATO-Treffen hat er sich sogar auf der Bühne nach vorne geschubst und dabei überhaupt nicht geguckt, ob man jemanden grüßt oder die Hände schüttelt. Also das ist die zweite Ebene, die man hier sieht. Mhm. Er ist auf keinen anderen angewiesen.
Aber wenn er schüttelt, dann zieht er, dann reißt er, dann hält er fest. Die zweite Hand kommt dazu, wie Sie das eben schon beschrieben haben. Da gibt es kein Entkommen, kein Entrinnen für das Gegenüber. Ist das sein Stil auch schon vor seiner politischen Karriere gewesen?
Nein, überhaupt nicht. Und das ist das Verwunderliche. Man kann schon sagen, er hatte eine Phobie gegen Hände schütteln. Er hat Angst vor Bakterien und Viren. Das ist in all seinen Publikationen deutlich. Und er hat das auch häufiger in den Medien artikuliert. Wenn er zum Beispiel im Restaurant beim Essen ist und es kommt jemand auf ihn zu, den er kennt und der will ihm die Hände schütteln, dann kann er nicht mehr weiter essen aus Angst. Der muss sich dann die Hände waschen. Er hat das mehrmals täglich getan. Und er wollte das eigentlich nicht machen, aber er hat dann gesagt, in der Politik muss ich. Das gehört dazu. Das ist Symbolhandlung und dem unterwerfe ich mich. Und das hat er eine Zeit lang auch exzessiv getan.
Auch der kanadische Premier Trudeau ist schon mehrfach dem Trumpschen Handschlag begegnet. Er wehrte sich aber 2017 zum Beispiel einmal gegen diese aggressive Handgeste, indem er sich an der Schulter Trumps abstützte. Später wurde gemutmaßt, man habe schon die ganze Zeit auf der Fahrt dorthin überlegt, wie kann man dem Händedruck entkommen. Ist das eine Art Kriegserklärung, wenn man dann so reagiert?
Das ist eine Auseinandersetzung. Das sind Machtspiele, die hier zwischen den Regierungschefs stattfinden. Und es war natürlich in der öffentlichen Diskussion, dass Trump dieses Händeschütteln auf eine sehr verquere Weise nutzt. Und das wussten die anderen Stabschefs, Regierungschefs dann auch und haben sich natürlich darauf eingestellt. Und manchmal haben dann eben, wie Trudeau in dem Fall, Trump auch eine Niederlage, wenn man das als Auseinandersetzung sieht, zugefügt, indem man zuerst überheblich kam mit Schulterklopfen und gesagt hat, ich habe das jetzt im Griff. Macron hat das auch mal gemacht, dass er wohl so feste zugedrückt hat. Man hat dann Vergrößerungen dieses Handschlags gesehen, dass bei Trump die Hand ganz weiß wurde, was dafür spricht, dass Macron sehr fest zugedrückt hat. Also da war dann die Gegenreaktion da der anderen Regierungschefs, die Trump gezeigt haben, sie können mit dieser Handlung auch diese Symbolkraft erzielen.
Da gab es dann sogar das Wort vom Battle Shake, das die Runde machte zwischen Macron und Trump. Und dann gibt es aber natürlich noch, Herr Lammert, auch den verweigerten Handschlag, zum Beispiel den gegenüber Merkel. Er kam den Bitten der Fotografen nicht nach, als er Merkel im Weißen Haus empfangen hatte. Auch das sah nicht gut aus.
Das sah überhaupt nicht gut aus, aber ich weiß jetzt nicht genau, ob das was damit zu tun hat, dass er bei Frauen vielleicht unsicherer ist. Trump und Frauen anfassen, ist so eine eigene Geschichte. Und er wirkte diese ganze Pressekonferenz über sehr, sehr unsicher. Er fühlte sich unwohl. Das hat dann aber wieder Merkel sehr geschickt genutzt. Sie hat ihm nicht nur die Hand hingehalten, sondern sie hat auch noch extra gefragt, wollen Sie keine Händeschütteln haben? Und dabei so ein bisschen schelmisch gegrinst. Also hier hat sie ihn ganz schön auflaufen lassen. Aber wir haben auch andere Beispiele, wo Frauen ihm nicht die Hand geben wollen, einfach an ihm vorbeigehen. Und da sieht man schon, dass ihn das trifft und dass er verunsichert ist. Also ich glaube, Trump macht hier klare Unterschiede zwischen Männern und Frauen.
Das hat mal die polnische First Lady gemacht und ist direkt auf die amerikanische First Lady zugesteuert, hat Trump stehen lassen, was ihm gar nicht gefallen hat. Das sieht man auch auf den Videos, die es heute noch davon gibt. Also Frauen und Trump-Berührung, Sie haben es eben schon gesagt, ist ein eigenes Thema. Eigentlich hat man bislang jetzt nicht unbedingt zu hören bekommen, dass er davor zurückschreckt, aber beim Händedruck scheint es eine spezielle Rolle zu sein.
Ich glaube, das haben ihm auch seine Berater gesagt, gerade aufgrund seiner Historie und seinem Umgang mit Frauen und seinem Frauenbild, dass man hier ganz vorsichtig agieren muss, damit nicht diese Debatte wieder aufkeimt. Und damit geht er nicht sehr souverän um und dann versucht er es einfach zu vermeiden.
Also er ist ein Mann des Händedrucks, so viel ist deutlich geworden, Herr Lammert, wenn wir uns das alles so vor die Augen nochmal holen, wie Trump da agiert hat. Jetzt ist natürlich die große Frage, was macht einer wie Trump, der den Händedruck eben auch als Machtinstrument benutzt, jetzt, wo das nicht mehr geht?
Also momentan macht er das aus meiner Perspektive eigentlich ganz geschickt. Er geht nämlich sehr offensiv damit um. Zu Beginn der Krise haben wir immer noch die täglichen Pressebriefings gesehen, wo er immer noch allen Leuten auf der Bühne vor dem Mikro die Hände geschüttelt hat. Dann wurde er stärker kritisiert. Einer der Manager, die bei diesen Events dabei waren, hat ihm dann auch den Handschlag verweigert und ihm den Ellbogen hingehalten. Und da kam so ein Umschwung. Und seitdem redet er eigentlich ganz offen darüber und sagt, vielleicht werden wir nie wieder Hände schütteln. Und dann sagt er aber auch, ich habe damit eigentlich keine Probleme, ich mache das nur, weil ich das als Politiker machen muss. Dann kann er sich jetzt wieder auch ganz gut als Außenseiter, eben als nicht dazugehören zum Establishment präsentieren. Und das ist die momentane Strategie. Wenn dann die Krise vorbei ist, ist meine Vermutung, dass ihn das auch wieder nicht juckt und er wird dann wieder dieselben Spielchen machen, sofern Händeschütteln jemals wieder eine normale Form der Begrüßung wird.
Der Händedruck oder auch der abgelehnte Händedruck in der Strategie des amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Professor Christian Lammert, herzlichen Dank. Nicht berührt, nicht geschüttelt, keine Lizenz für den Handschlag. Der Tag in HR2 Kultur. Schade eigentlich, denn die Hände können so viel geben.
Eine stille, große Güte wacht nun zärtlich um mein Leben. Zweier Hände weiße Blüte fühl ich durch mein Dunkel schweben. Meine Seele klingt von Lachen, doch sie wagt sich kaum zu rühren, denn sie fürchtet, ein Erwachen könnte ihren Traum entführen. Und sie lässt die schlanken Hände wortlos zu sich niederneigen, aber wundersame Spende wacht und wartet in dem Schweigen. Denn im Schweigen dämmern Reime, die sich sacht zu Versen bauen, und aus halb erschlossenem Keime hebt sich leuchtend das Vertrauen. Dieses selige Erleben als ein Lied den schmalen Weichen Händen, die es mir gegeben, tief beseligt darzureichen.
Stefan Zweig, die Hände, HR2, der Tag. Schmale, weiche Hände waren das sicher nicht, die im März 1933 Historisches besiegelten oder besser besiegeln sollten. Oder noch besser, es sollte so aussehen, als würden sie das tun. Die Symbolkraft des Handschlags wird gerne für große Inszenierungen genutzt und mehr als einmal haben sich diese Inszenierungen in der Geschichte als Mittel zur guten Verkaufe unseliger Allianzen gezeigt. Oliver Glab vollzieht das an zwei historischen Handschlagereignissen für uns nach. Zuerst nimmt er uns mit ins Jahr 1933.
Die große Stunde der Selbstbesinnung der deutschen Nation an der heiligen Stätte des Preußentums ist beendet. Der Geist dieser Stätte wird seine unsterbliche Kraft erweisen in dem Aufbauwerk, das die nationale Regierung erfüllen wird.
21. März 1933. Mit der heiligen Stätte des Preußentums ist das Grab Friedrichs des Großen gemeint, damals noch in der Potsdamer Garnisonskirche. Und die nationale Regierung, von der hier die Rede ist, war die erste unter Führung von Adolf Hitler, der seit knapp 2 Monaten als Reichskanzler amtierte. Seit seiner Ernennung hatte der Reichstag zunächst gebrannt und war dann am 5. März neu gewählt worden. Und um diesen neu gewählten Reichstag feierlich zu eröffnen, hatte sich Hitlers Mann für Propaganda, Josef Goebbels, einen, wie er selbst sagte, großen Plan ausgedacht für einen festlichen Staatsakt, den er, Zitat, unauslöschlich in das Gedächtnis der lebenden Generation einzuprägen gedachte. Bei diesem Staatsakt sollte Hitler als der rechtmäßige Erbe preußisch-deutscher Tradition erscheinen. Und es sollte eine Brücke geschlagen werden zwischen den Nationalsozialisten einerseits und der nationalkonservativen Elite von Kaiserreich und Weimarer Republik andererseits. Überragende Symbolfigur dieser Elite war der alte Feldmarschall und nunmehrige Reichspräsident Paul von Hindenburg. Beide, Hitler und Hindenburg, besuchten nun an jenem 21. März 1933 das Grab des großen Preußenkönigs und jeder ihrer Schritte wurde minutiös im Rundfunk kommentiert.
Der Reichspräsident schreitet an der rechten Seite des Altars zur königlichen Gruft. Er liegt dort an den Särgen Friedrichs des Großen und Friedrich Wilhelms des Ersten einen Kranz nieder. Nach der Begrüßungsansprache ging der Herr Reichskanzler auf den Herrn Reichspräsidenten zu und der gab tief bewegt die Hand.
Und Hitler erwiderte diesen Händedruck mit einer leichten Verbeugung vor dem Reichspräsidenten. Und auch mit der Wahl seiner Garderobe betonte Hitler an jenem Tag eine gewisse Unterwürfigkeit gegenüber Hindenburg. Denn während der Reichspräsident mehr denn je an einen Feldmarschall erinnerte, mit der linken Hand am Säbel und der Pickelhaube auf dem Kopf, gab sich Hitler im schwarzen Cutaway ganz als Zivilist. Heute und hier gelang die Vermählung zwischen den von Hitler geführten Massen und dem Geist von Potsdam, dem Preußentum, repräsentiert durch Hindenburg, schrieb der Schriftsteller Erich Ebermeyer und fügte hinzu, welche großartige Inszenierung durch den Meisterregisseur Goebbels. Dem großen Schauspiel folgte schon sehr bald das böse Erwachen, als nämlich Hitler schon wenige Tage später im neu gewählten Reichstag das Ermächtigungsgesetz durchbrachte, mit dessen Hilfe er danach auf niemanden mehr Rücksicht nehmen musste. 13 Jahre und einen Monat nach dem Tag von Potsdam und knapp ein Jahr nach dem Ende von Nazi-Herrschaft und Zweitem Weltkrieg kam es im Berliner Admiralspalast zu einem anderen groß inszenierten Händedruck, diesmal zwischen dem Kommunisten Wilhelm Pieck und dem Sozialdemokraten Otto Grotewohl.
30 Jahre Bruderkampf finden in diesem Augenblick ihr Ende. Ein alter Traum ist Wirklichkeit geworden, die Einheit der deutschen Arbeiterklasse. Lieber Otto Grotewohl, das sei der Sinn unseres Händedruckes. Das sei unser heiliges Gelöbnis. Das sei unsere Tat.
Der eigentliche Sinn dieses Händedrucks war die Zwangsvereinigung von KPD und SPD in der sowjetisch besetzten Zone. Eine Zwangsvereinigung, auf die die sowjetische Militärverwaltung in Deutschland zielstrebig hingearbeitet hatte. Die große Mehrheit der SPD lehnte den Zusammenschluss mit der KPD ab. Eine Urabstimmung unter den SPD-Mitgliedern in der sowjetischen Zone wurde daraufhin von der Militärverwaltung unterbunden. Und beim Vereinigungsparteitag im April 1946 waren dann auch nur SPD-Mitglieder anwesend, die für die Vereinigung waren. Andersdenkende Sozialdemokraten wurden verfolgt, inhaftiert oder setzten sich in den Westen ab. Was den Händedruck zwischen Pieck und Grote wohl anging, überließ die Parteitagsregie in Gestalt von Walter Ulbricht nichts dem Zufall. Pieck hatte von links auf Grote wohl zuzugehen. Nicht so sehr deshalb, weil er der Kommunist von den beiden war, sondern weil sich auf diese Weise seine rechte Hand im Vordergrund befand und dadurch unterschwellig klar wurde, dass bei diesem Händedruck die KPD und nicht die SPD die treibende Kraft war. Die bestellten Fotografen hielten drauf auf diesen Händedruck, wobei später allerdings nur zwei Bilder propagandistisch verwendbar waren. Bei den übrigen war leider immer eine Blumenvase oder ein Rundfunkmikrofon im Weg. Die schwarzen Anzüge der beiden Parteichefs boten allerdings einen hinreichenden Kontrast, um die weißen Hände hervortreten zu lassen, sodass der Händedruck problemlos zum Logo der neu gegründeten Partei, der SED, werden konnte. Im Wendejahr 1989 allerdings wurde er auf einem Plakat der Opposition zur Abschiedsgeste umgedeutet, nach dem Motto »Tschüss, SED«.
Oliver Glab über historische Handschläge, die zwar gut inszeniert waren, aber dennoch nicht auf Dauer Glücksbringendes zur Folge hatten. Solche wohl inszenierten Handschläge gibt es in der internationalen Diplomatie leider viele, auch in der jüngeren Geschichte. Tim Aßmann in Tel Aviv, guten Tag.
Guten Tag.
Es waren hoffnungsspendende Bilder, als nach Friedensverhandlungen Hände geschüttelt wurden, um den Nahostkonflikt zu beenden. 1978 reichten sich der ägyptische Premier Sadat und der israelische Ministerpräsident Begin die Hände unter Vermittlung des amerikanischen Präsidenten Carter. Das sah gut aus in Camp David damals. Die Verhandlungspartner wurden sogar mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Wie lange hielt denn die Hoffnung nach dem Händedruck?
Was Camp David nicht war, und das war, glaube ich, das, worauf damals viele gehofft haben, das war der Startschuss für eine Annäherung Israels oder einen Frieden Israels mit vielen arabischen Staaten. Daraus ist nichts geworden, aber trotzdem gilt in Israel dieser Handschlag von Camp David ja bis heute tatsächlich dafür, steht stellvertretend dafür, dass aus Hoffnung eben auch ein Stück weit Erfüllung werden kann. Denn wenn man auf die israelisch-ägyptischen Beziehungen schaut, dann ist der Vertrag von Camp David hier erfolgreich in der Ostdiplomatie. So sieht man das in Israel. Es ist die Blaupause für die sogenannte Formel Land gegen Frieden. Israel gab ja Ägypten damals die besetzte Sinai-Halbinsel zurück und bekam dafür, so sehen es die Israelis mehrheitlich, Stabilität. Ägypten war vorher der gefährlichste Nachbar des jüdischen Staates und seitdem gab es zwischen diesen beiden Ländern keine weiteren Konflikte mehr. Man kann natürlich aber eben auch nicht sagen, und insofern war Camp David vielleicht dann doch wieder auch ein bisschen eine Enttäuschung, dass dieser Handschlag zwischen diesen beiden Männern für mehr gestanden hätte als für Symbolik, wenn wir über die Völker reden. Also es gibt keine herzliche Freundschaft zwischen beiden Ländern und Völkern. Es gibt Stabilität. Jerusalem und Kairo kooperieren, zum Beispiel im Sicherheitsbereich, aber eben auch beim Export von israelischem Erdgas, das dann durch ägyptische Leitungen fließt. Mehr ist aber daraus nicht geworden. Und wenn man nochmal auf Camp David schaut, für einen dieser beiden Männer, die damals die Hände schüttelten, brachte der Vertrag ja persönlich auch keine gute Zukunft. Anwar al-Sadat, Ägyptens Präsident, der wurde 1981 ermordet von Landsleuten und eben auch genau wegen dieser jenen Politik. Mhm.
Am 13. September 1993 ein weiterer historischer Händedruck. Damals Israels Ministerpräsident Rabin mit Palästinenserführer Arafat. Aus diesem Frieden wurde nichts.
Ja, daraus wurde nichts. Und Yitzhak Rabin, der hat das Scheitern dieses Friedensprozesses, das war ja der Friedensprozess von Oslo, für den dieser Handschlag damals zwischen den beiden Männern, erinnern wir uns, Rabin und Arafat, das war ein Bild, das um die Welt ging. Ja, für Yitzhak Rabin hat das auch keine gute Wendung genommen. Er wurde dann auch ermordet, zwei Jahre nach diesem Handschlag und auch wegen diesem Handschlag von einem jüdischen Extremisten, der eben Rabins Politik der Annäherung an die Palästinenser abgelehnt hat. Also dieser Handschlag, der ist heute eigentlich eher ein Bild für das Scheitern des Prozesses, bei dem sich Israelis und Palästinensern so nah kommen wie nie zuvor und auch wie nie wieder danach, einem Frieden so nah waren wie niemals zuvor und niemals danach. Und ja, aus diesem Handschlag, der stand symbolisch dann doch eben am Ende nicht für eine Annäherung.
Und wenn man auf heute schaut, dann ist das Händereichen zwischen Israelis und Palästinensern wohl so unwahrscheinlich wie schon lange nicht mehr im Nahostkonflikt, oder?
Es ist politisch unwahrscheinlich und wenn wir mal in den Alltag blicken, und da kommen wir dann auch wieder zur Politik, im Alltag ist es ja schon rein physisch nicht möglich. dass sich die beiden die Hände schütteln. Denn Israelis und Palästinenser begegnen sich heute im Alltag fast gar nicht mehr. Und aus diesem, das ist mein Eindruck hier in den Jahren, in denen ich nun hier berichte, aus diesem sich nicht kennen, aus diesem physischen nicht in der Lage sein, sich die Hand zu schütteln, um mal bei diesem Bild zu bleiben, da wird dann halt Misstrauen, da ist Unkenntnis über den jeweils anderen da und über dessen Motive. Und da kann dann natürlich auch Hass Nahrung finden. Und insofern sind beide Völker tatsächlich von einem Moment wie damals, als sich Arafat und Rabin die Hände schüttelten, momentan schon ziemlich weit entfernt. Also ein Händedruck zum Beispiel momentan zwischen Benjamin Netanyahu, Israels Premierminister, und dem palästinensischen Präsidenten Abbas, das ist schlicht unvorstellbar gerade.
Und das, auch wenn es schon das Klima, gesellschaftliche Klima nicht hergibt, ist auch auf der politischen Ebene im Moment überhaupt nicht, auch noch nicht mal ansatzweise vorstellbar. Nach diesen Koalitionsverhandlungen, die es jetzt gerade gibt, da ist kein Händedruck, kein Handschlag in dieser Sache zu erwarten, oder?
Diese Koalitionsverhandlungen, die es gerade nun in Israel gibt, die haben tatsächlich für den israelisch-palästinensischen Konflikt eher eine gegenteilige Ausstrahlung. Also da sieht es gar nicht nach Annäherung aus, denn in diesem Koalitionsvertrag, den in Israel eben Regierung und Opposition, bisherige Opposition geschlossen haben, da ist ja zum Beispiel die Annexion palästinensischer Gebiete im Westjordanland ganz konkret angesprochen und geplant. Das wird also mindestens eher zu einer Verhärtung des Nahostkonfliktes führen. Und wenn wir auf die israelische Gesellschaft blicken, dann ist das ja tatsächlich nach 1,5 Jahren politischer Dauerkrise im Land schon so eine Art Handschlag gewesen zwischen Benjamin Netanyahu von der Likud-Partei, dem Langzeitpremierminister des Landes, und seinem langen Kontrahenten Benny Gantz, dem Ex-Armeechef. Die beiden wollen nun zusammen koalieren. Das könnte tatsächlich auch so ein bisschen die Chance sein, diese dann doch vorherrschende Spaltung zwischen den Lagern in der israelischen Gesellschaft so ein bisschen zu beenden. Aber ob das tatsächlich sowas werden kann wie ein Handschlag, wie etwas Verbindendes, das bleibt noch abzuwarten.
Aber Hände reichen werden sie sich irgendwann mal müssen, es sei denn natürlich jetzt mit Corona. Man findet andere Wege, sich zumindest mal nach außen hin zueinander zu bekennen. Wie sieht es denn aus mit dem Händeschütteln in der israelischen Gesellschaft zurzeit?
Das findet momentan überhaupt nicht statt. Also da gibt es verschiedene Ersatzformen, die verbreitet sind. Zum einen, indem man sich gegenseitig so ein bisschen mit den Ellenbogen berührt. Das ist das eine. Oder man verschlingt so ein bisschen die gefalteten Hände ineinander. Oder Benjamin Netanyahu, der Premierminister, der macht immer diesen indischen Gruß mit den gefalteten Händen und empfiehlt das also auch allen anderen Israelis, das so zu tun. Und momentan sehe ich das tatsächlich im Alltag überhaupt nicht mehr, dass hier der eine dem anderen die Hand gibt.
Hände schütteln in Israel, Tim Assmann in Tel Aviv. Vielen Dank. Nicht berührt, nicht geschüttelt, keine Lizenz für den Handschlag. Der Tag in HR2 Kultur.
Hände gibt's, die weinen, lachen, arge Hände, gütige Hände, die uns schlafen, die uns wachen, die uns werden Lebenswende, die uns in den Himmel tragen, die uns in die Hölle führen, die im Wort, Ton, Stein uns sagen, was ein Herz von Stein muss rühren. Die uns Gott und Teufel malen, alles, alles schaffen Hände, höchste Wonnen, tiefste Qualen. Wer zu deuten sie verstände, oh, der wüsste manche Klarheit, welche ihm nie Lippen sagen, als geheimnisvolle Wahrheit, sich zum Schutz nach Haus zu tragen.
Hände von Karl Ernst Knott, HR2 der Tag. Alles schaffen Hände, Wonnen und Qualen. Wer in Berührungsrituale eingebunden ist, dem bereiten sie Wonne und Freude. Weniger denen, die ausgeschlossen sind. Das gilt im arabischen Raum für Frauen, wie es auch unsere Korrespondentin Anne Almeling in Kairo erlebt.
Da war er wieder, dieser Impuls, meinem Gegenüber die Hand zu geben. Wenn ich einem Menschen zum ersten Mal begegne und ihn begrüßen will, dann mache ich das automatisch, meine Hand ausstrecken. Meist auch schon, bevor ich nachdenke. Leider. Denn in islamischen Ländern stehe ich manchmal recht verlegen da, wenn mein Gegenüber keine Anstalten macht, das Gleiche zu tun. Möglichst unauffällig ziehe ich dann meine Hand zurück, hoffe, dass niemand meinen Fauxpas bemerkt. Händeschütteln ist hier zwar üblich und meist fällt es auch sehr herzlich aus, ob zwischen Männern, Frauen oder Männern und Frauen. Aber besonders strenggläubige Muslime vermeiden jede Berührung mit einer Frau, mit der sie nicht verheiratet oder verwandt sind. Und dazu gehört auch Händeschütteln. Ich habe mir deshalb angewöhnt, erstmal zu schauen, wie die anderen sich begrüßen. Das nützt mir nur dann nichts, wenn ich allein von Männern umgeben bin. In solchen Fällen schaue ich, ob mir einer von ihnen eine Art Zeichen gibt, dass er mich ohne Handschlag begrüßen will. Zum Beispiel, indem er seine rechte Hand einfach kurz aufs Herz legt. Oder ob er mir ganz offen seine Hand entgegenstreckt. Kompliziert wird es nur, wenn auch mein Gegenüber zögert, weil er sich nicht sicher ist, ob ich ihm die Hand reichen will. Denn wenn ich strenggläubige Muslimin wäre, würde ich Berührungen mit Männern vermeiden, die nicht mit mir verwandt sind, um kein Begehren zu wecken. So empfiehlt es die Sunna, also die islamischen Überlieferungen über den Propheten Mohammed. Das Händeschütteln fiele aus und mein Gegenüber stünde verlegen da.
Anne Almeling aus Kairo über die Erfahrungen einer Frau, der die Berührung der Hände gelegentlich verweigert wird, in einer Welt, in der der Händeberührung sonst durchaus große Bedeutung zukommt. Antje Diekans in Nairobi, guten Tag.
Guten Tag.
Wird denn auch in Kenia beim Handschlag ein Unterschied gemacht zwischen Frau und Mann?
Das ist nicht so. Nee, hier werden Frauen auch genauso mit einem Handschlag gegrüßt und untereinander und eben auch von Männern. Generell hält man hier die Hand schon durchaus länger fest, als man das in Deutschland tut. Also wenn man nur so kurz jemandem die Hand reicht und sagt guten Tag und dann zieht man die schon wieder weg, dann würde das sogar als respektlos angesehen. Und die Begrüßung dauert ja auch immer so ein bisschen. Man sagt dann eben auch noch, wie geht es dir denn so? Wie geht's der Familie? Ach, ist das nicht heute wieder ein schrecklicher Verkehr? Und wie ist denn so das Wetter? Ja, und dann kann es auch durchaus mal sein, dass man während dieses ganzen Smalltalks dann die Hand auch noch weiter festhält und die so ein bisschen dabei schüttelt.
Das heißt, das Händeschütteln, wie das hier bei uns üblich ist, wäre schon fast unhöflich in dem Fall?
Ja, doch, das würde ich fast sagen. Also wenn ich das hier so ganz deutsch fix mache, dann würden die Kenianer denken, die ist aber tatsächlich unhöflich, ja. Und gerade bei den Männern, dann gibt es auch noch so einen speziellen Handschlag oder manche Frauen machen das vielleicht auch manchmal, wo man dann halt erstmal so oben greift und dann unten greift und dann vorne greift und ein bisschen weiter nach hinten greift. Also so wie man das auch so kennt von jungen Leuten, die so die US-Rapper nachmachen können, wollen. Also das ist hier durchaus auch gebräuchlich und das dauert natürlich dann auch eine ganze Weile.
Das ist eine ganze Choreografie, die dann dazu geht. Da muss man natürlich auch genau, wissen, was der andere vorhat, sonst kann es dann auch zum Gerangel werden.
Stimmt, ja.
Aber eine Umarmung ist nicht so üblich.
Nee, das ist tatsächlich nicht so üblich, wobei man sagen muss, hier in Nairobi sieht man das durchaus auch. Also wenn man jetzt in Nicht-Corona-Zeiten abends mal in einer Bar ist oder im Restaurant und es begrüßen sich Freunde, dann umarmen die sich auch. Aber das ist dann eher so eine importierte Umarmung, also von Leuten, die eben auch schon viel im Ausland waren, die das da gesehen haben und ja, das dann jetzt eben hier in Kenia auch machen. Ansonsten machen das wirklich nur Leute, die sich sehr, sehr nahe stehen. Also natürlich begrüßt man vielleicht die Tochter, wenn die nach Hause kommt, mit einer Umarmung. Aber gerade auf dem Lande hier in Kenia oder auch unter älteren Menschen ist das überhaupt nicht üblich. Also eine Umarmung ist ein Zeichen dafür, dass man sich sehr, sehr nahe steht, auf jeden Fall. Wobei, man muss dann sagen, manche Politiker, die nutzen das dann tatsächlich auch schon wieder so als symbolische Geste aus. Also man sieht hier in Kenia zum Beispiel sehr viel im Moment den Präsidenten Uhuru Kenyatta, wie er den früheren Oppositionsführer, also er ist es auf dem Blatt immer noch, Raila Odinga, mit Umarmungen begrüßt, um eben zu zeigen, ach, wir sind uns im Moment so nahe, wir sind hier ganz auf einer Linie. Dann hat das natürlich einen ganz hohen symbolischen Wert, so eine Umarmung.
Mhm. Gibt es denn andere Riten, wo die Körperberührung, die Körperlichkeit überhaupt eine Rolle spielt?
Ja, die gibt es zum Beispiel bei den Maasai hier, eine Volksgruppe, die man ja auch so ein bisschen in Deutschland kennt, die hier auch in diesem Gebiet sind, wo halt ganz viele Löwen und Elefanten und so weiter unterwegs sind. Da ist es so, dass man aus Respekt zum Beispiel dann eher vor älteren Personen den Kopf so ein bisschen nach vorne neigt. Und da muss die andere Person einem die Hand auf die Stirn legen. Also das passiert mir dann immer, wenn ich zu Interviews unterwegs bin, zum Beispiel mit Schulmädchen dort. Das hat mich dann am Anfang sehr irritiert. Ich dachte, was machen die da? Und dann wurde mir halt gesagt, ja, jetzt muss ich da halt die Hand auf die Stirn legen. Also das ist dann nochmal so eine andere Form, wie man dann auch klar macht, wie so eine Rangordnung vielleicht auch ist und sich gegenseitig den Respekt zeigt.
Und die Hand spielt trotzdem eine Rolle?
Ja, natürlich, die muss man dann ja auf die Stirn legen.
Also
ja,
eine Hand auflegen in dem Fall, auch als Gruß oder Zeichen des Respekts.
Könnte man so sagen, ja.
Das alles ist ja natürlich im Moment schwierig, wie überall auf der Welt Hände schütteln. Deswegen machen wir ja auch diese Sendung, ist ein Problem. Man muss neue Formen finden. Ich habe auch schon gemerkt, wie ich innerlich zusammengezuckt bin, als Sie von den Umarmungen von Politikern sprachen. Ich so dachte, das geht doch jetzt gar nicht in Corona-Zeiten. Wie lösen das denn die Kenianer?
Ja, das ist natürlich tatsächlich okay. Das war vielleicht dann noch vor Corona-Zeiten, um dem Ganzen jetzt noch Genüge zu tun. Jetzt ist das so, dass man viel einen Fußgruß sieht. Also das haben dann auch so einige Politiker wiederum etabliert. Also dass man anstatt die Hände zu schütteln, kurz die Füße so links und rechts aneinander macht. Oder es gibt halt auch ganz viel diesen Ellenbogengruß, dass man sich damit dann kurz berührt. Wobei man muss wirklich sagen, ich glaube, es fällt den Kenianern sehr viel schwerer, jetzt dieses kurze Berühren am Anfang halt wegzulassen. Also es zuckt immer noch bei sehr vielen, wenn man sich sieht, dass man merkt, da fährt die Hand schon aus und dann kommt es dann vielleicht doch noch, ach nee, das geht ja jetzt gerade im Moment nicht. Ja, in besonderen Situationen ist es dann vielleicht auch immer noch so, dass man zumindest dann die Fäuste so mal einmal kurz zusammenschlägt, also mit dem anderen, um zu sagen, ach hallo, da bist du ja. Also der Wunsch nach der Nähe und nach der kurzen Berührung, der ist, glaube ich, immer noch da.
Weil auch die Nähe eine sehr viel selbstverständliche Größe ist in den Kulturen, vielleicht auch in den Wohnformen?
Ja, man ist sich hier ja schon generell sehr viel näher. Und ich glaube auch so das, was jeder Mensch so hat als seinen persönlichen Radar, wie nah darf mir denn jemand Fremdes kommen? Also dieser Zwischenraum, der ist in Kenia generell bei den meisten wohl sehr viel kleiner. Also ich wundere mich hier oft, und wenn Menschen neben mir stehen und denken so, huch, kennen wir uns so gut? Also weil das dann einfach schon sehr viel weniger Distanz hat. Natürlich zum Teil vielleicht auch dadurch bedingt, dass man sowieso sehr viel enger aufeinander lebt. Und ja, so ist es dann jetzt im Moment auch. Also man hat hier natürlich auch diese Regeln für Social Distancing und so. Aber ich war gestern jetzt hier noch in einem armen Viertel in Nairobi unterwegs, Kibera, eins der größten. Da ist natürlich auch überhaupt nicht viel Platz für Social Distancing. Und dann sieht man aber selbst da, wo die Leute noch ein bisschen mehr Platz hätten, dass sie doch immer noch für meinen Geschmack zumindest sehr eng zusammenglucken. Also da ist einfach sehr viel Wunsch immer nach Nähe und so da, und diese Distanzregeln sind jetzt schwer einzuhalten.
Händeschütteln ist in Kenia nicht die einzig mögliche Berührung in der Kommunikation. Man bietet gelegentlich auch die Stirn. In Corona-Zeiten müssen Füße und Ellenbogen herhalten. Antje Diekans in Nairobi, vielen Dank. Nicht berührt, nicht geschüttelt, keine Lizenz für den Handschlag, der Tag in HR2 Kultur.
Jetzt bin ich lüstern nach deinen Händen. Wenn sie die meinen begrüßend drücken, können sie weltraumstaunend beglücken. Deine Hände führen ein selbstgewolltes, stilles Leben. Ich habe mich deinen Händen ergeben. Nun dürfen sie mich begreifen und fassen, zu deinen Höhen mit Blicken nach Weiten mich geschenkgütig heben. Spielerisch aber werden sie mich übergleiten und am Weg hier liegen lassen.
Ernst Wilhelm Lotz, Deine Hände, HR2, der Tag. Diese Sehnsucht nach der Berührung durch andere Hände haben zurzeit wahrscheinlich viele. Für Familienmenschen oder Paare ist das Greifen nacheinander ja auch noch möglich. Aber darüber hinaus? Wie umgehen mit Freunden und Freundinnen, die man sonst gerne umarmt hat, die man bisher gerne mit Küsschen begrüßte? Fragen, die sich auch Angela Fitsch bislang nicht stellen musste.
Bislang habe ich mir über Begrüßungen überhaupt keine Gedanken gemacht. Irgendwie passiert das für mich fast automatisch, aus dem Bauch heraus. Die engen Freunde begrüße ich mit einer herzlichen Umarmung, Küsschen links und Küsschen rechts. Bei den anderen Freunden ist es schon anders, je nachdem, was sie oder ich am jeweiligen Tag aussenden. Gepflegte Langeweile, missmutiges Lächeln oder die gut gelaunte Geste nach dem Motto: Mensch, dich habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Wer hat nur an der Uhr gedreht? Wenn wir uns wohlgesonnen sind, berühren wir uns gegenseitig an der Schulter, zum Beispiel streicheln behutsam auf und nieder, schauen uns tief in die Augen. Die dritte Kategorie ist die der Bekannten. Die bekommen die Hand gereicht, einen festen, warmen Händedruck als Zeichen der Wertschätzung und des Interesses. Allein als Erste die Hand auszustrecken, wirkt verbindlich, zupackend, freundlich. Am Händedruck des Gegenübers ist dann auch zu spüren, wie er oder sie sich fühlt, zurückhaltend, scheu, zugewandt, ängstlich, albern, verpeilt. Der Händedruck wird zum Gradmesser der Befindlichkeit, zum Kompass des eigenen Ichs. Doch in diesen Zeiten, in denen niemand nicht gefährlich ist, lässt man den Handschlag lieber bleiben. Neulich traf ich Bea und Bernd, ein sympathisches Paar aus der Nachbarschaft, auf der Straße. Wir standen uns, ohne den Abstand gemessen zu haben, in gebührendem Gegenüber, immerhin noch ohne Maske. Bernd streckte mir als Erste die Hand entgegen, was Bea gleich animierte, einen spitzen Schrei von sich zu geben. »Oh Gott, bloß nicht«, fuhr es aus ihr heraus, als stünde die Pest leibhaftig vor ihr. Und dann standen wir plötzlich so ohne da, ohne Handschlag, nicht wissend, wohin mit den Händen, von einem Bein aufs andere tretend, verlegen, lächelnd, nach Worten suchend. »Scheiß Corona«, sagte Bea, »welche Kraft dieses Virus hat, selbst erwachsene Menschen in die Unsicherheit zu treiben. Corona, dieses immer noch bedrohlich Unfassbare, bietet immerhin eine gute Grundlage für düstere Unterhaltungen über den Urlaub vom normalen Leben, den viele meiner Freunde und Bekannten gerade so empfinden. Der ist kein Traumurlaub, sondern pragmatischer Rückzug in die eigenen vier Wände, eine Art Arrest, ohne Gewehr, ohne zu wissen, wann diese Einsamkeit, für manche auch berührungslose Zeit, endlich enden wird. Wird der jetzt ausbleibende Handschlag weiter ausbleiben, wenn die Welt sich ohne Corona irgendwann weiterdreht? Werden sich dadurch die Beziehungen verändern, die Kommunikation, die Haltung? Wahrscheinlich schon, den ein oder anderen betreffend, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil sich dann die ohnehin schon vorhandene feinstoffliche Distanz vertieft und manifestiert, die Beziehung an Klarheit gewinnt. Nochmal zurück zu Bea und Bernd. Bea verabschiedete sich nach unserem Plausch über Corona, Rhabarber und die Welt mit einer wunderbaren Geste. Sie legte ihre rechte Hand auf ihr Herz, senkte den Blick, schaute mich an, lächelte und sagte, trotz Abstand und ohne Handschlag warst du mir nah. Also, geht doch, oder?
Alle suchen nach Alternativen zu Umarmungen, Küsschen und Händedruck. Und es geht. Professor Rebecca Böhme, Neurowissenschaftlerin an der Universität in Linköping in Schweden und Autorin des Buches Human Touch, warum körperliche Nähe so wichtig ist. Guten Tag.
Hallo.
Welche Signale fehlen denn rein physisch, wenn der Händedruck wegfällt? Die Hand ist ja eigentlich gar nicht so groß. Ist sie trotzdem relevant?
Es stimmt schon, dass es vielleicht gar nicht so einen großen Effekt hat physiologisch auf den Körper, wenn wir uns jetzt nicht die Hand zur Begrüßung reichen. Aber psychologisch macht es eben doch auch ganz viel mit uns. Und es hat eben doch irgendwie auch ein kommunikativer Akt, dass wir uns die Hand geben. Und es ist eben doch auch so ein Einleiten einer Interaktion mit einem anderen Menschen. Und insofern, glaube ich, vor allem psychologisch macht es viel mit uns. Dass auch wenn jetzt vielleicht nicht unbedingt Hormone fehlen, die da ausgeschüttet werden beim Händeschütteln oder sowas.
Aber es hat schon was mit der Berührung zu tun, also rein über Gestik, Mimik oder auch, was man in Videobotschaften ja durchaus auch machen kann, das, was eben nonverbal sonst passiert, kann man das nicht kompensieren?
Ich würde sagen, dass man es vielleicht so ein bisschen ausgleichen kann, dass man durchaus natürlich, wenn man sich sieht, über die Gestik und Mimik vielleicht ein bisschen was eben auch so eine Nähe versuchen kann herzustellen. Aber dasselbe, was man schafft durch Berührung, also wirklich so diese Verbindlichkeit, die man schafft, diese Nähe und also so eine ganz eindeutige Kommunikation, die man da herstellt, die kann man eigentlich nicht ersetzen, wenn man jetzt so am Telefon spricht oder wenn man sich nur auf dem Bildschirm sieht. Oder selbst wenn man jemanden tatsächlich vor sich hat, aber dann eben den nicht anfassen kann.
Und das ist auch nicht Typsache, also diese psychischen Folgen, was Sie sagen, jetzt so Nähe fehlt, Vertrauen fehlt, das ist nicht verbindlich. Das kann man nicht sagen, dem einen fehlt es vielleicht mehr, dem anderen weniger. Es gibt ja auch Leute, die grundsätzlich eher distanziert sind und andere sind irgendwie sehr, ich sag mal, kuschelbedürftig. Es ist nicht nur Typsache, es ist allgemeingültig.
Es ist auf jeden Fall auch Typsache. Es ist ganz klar, ne, wir wissen das, glaube ich, alle kennen das aus eigener Erfahrung, dass es manche Leute gibt, die eben wirklich immer einen umarmen und immer einen anfassen im Gespräch und dann andere sind sehr viel mehr distanzierter. Und wir haben da durchaus unterschiedliche Bedürfnisse. Aber ich würde sagen, dass zum Beispiel gerade sowas wie die Begrüßung oder die Verabschiedung, das sind ja eben auch einsozialisierte kulturelle Akte, dass man einfach so jetzt die Begegnung eröffnet und dann wieder abschließt. Und das ist schon was, was allen auch fehlt, denke ich.
Gibt aber auch andere Kulturen. Sie sagen gerade, es ist ein kultureller Akt. Das brauchen ja nicht alle dieses Händeschütteln. Die Hände spielen vielleicht eine Rolle, auch bei einer kleinen asiatischen Verbeugung, aber man braucht nicht unbedingt die Berührung.
Das stimmt schon. Es gibt so ganz eindeutig klare, große kulturelle Unterschiede. Und es gibt eben auch Kulturen, wo man sich zur Begrüßung vielleicht nicht berührt oder vielleicht gerade mal den Handschlag macht, während in anderen Kulturen man ja eher sich mal richtig mit Umarmung und Küsschen begrüßt. Und insofern gibt es da tatsächlich diese Unterschiede. Aber ich meine, wir sind eben in Deutschland einsozialisiert. Ne? Wir sind das gewöhnt. Und für uns hat das ja auch wirklich eine Bedeutung. Und ich denke, nicht nur jetzt eben auf der persönlichen Ebene, sondern eigentlich auch in der gesamten Welt, so im Politischen, ist ja der Handschlag eben auch, also auf dieser mehr globalen Ebene, spielt ja eine wichtige Rolle. Insofern denke ich schon, dass es auch nicht nur bei uns eben diese Folgen hat, sondern schon auch überall, dass man das sehen kann.
Jetzt haben wir ja auch gehört vom politischen Handschlag, auch von Machtdemonstrationen über den Handschlag bei Herrn Trump zum Beispiel, auch von Ausweichversuchen, Ellbogen oder Füße zu benutzen, unter anderem in Kenia. Kann man denn sagen, okay, ich tausche das Körperteil und jetzt nehmen wir eben Ellbogen und Füße und dann habe ich doch trotzdem die Berührung?
Tatsächlich würde ich sagen, also dann anstatt ganz drauf zu verzichten, dann irgendwie mit den Füßen so eine Art High Five zu machen, ist, glaube ich, besser als dann gar nichts zu machen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das vielleicht so ein gewisser Ausgleich, eine gewisse Kompensation ist. Natürlich fehlt dann auch wieder irgendwie so der direkte Körperkontakt. Und beim Handschlag haben wir tatsächlich meistens auch wirklich Haut-zu-Haut-Kontakt. Und mit den Füßen, da ist halt der Schuh im Weg. Aber ich denke, dass das zumindest so ein gewisser Ausgleich, den man da schaffen kann, den ich gut finde.
Und was genau macht dann so eine Berührung im Körper, also auch physiologisch und nachvollziehbar?
Also allgemein ist es so, dass bei einer Berührung, mit der wir einverstanden sind und die mir von jemandem kommt, den wir auch gerne mögen, dass da bestimmte Hormone ausgeschüttet werden, also zum Beispiel Endorphine, also Hormone, die uns machen, dass wir uns gut fühlen, Glückshormone oder auch Oxytocin, das wird ja oft, ist ja oft in den Medien, das ist das Kuschelhormon oder das Bindungshormon und die führen eben dazu, dass wir uns dem anderen näher fühlen und dazu, dass wir eben die Bindung zu dem anderen verstärken. Und außerdem kommt es auch dazu, dass die Stresshormone im Körper abgebaut werden. Wir haben nach einer Umarmung haben wir weniger Stresshormone, weniger Cortisol im Blut, fühlen uns auch weniger gestresst. Also es hat tatsächlich wirklich physiologisch messbare Effekte, eine liebevolle Berührung von jemand anders zu erhalten.
Besonders bekannt geworden ist das ja auch in der Wissenschaft, in der Therapie oder Begleitung von Frühgeborenen. Also gerade bei Kindern kann der Mangel an Berührung wirklich was Negatives ausrichten. Umgekehrt gesprochen ist er unter Umständen sehr, sehr wichtig für die Entwicklung. Was genau passiert da?
Ja, es ist wirklich so, dass bei den Kindern, also das essentiell ist eigentlich für die normale, natürliche Entwicklung. Die Kinder brauchen diese Rückmeldung durch Berührung der Eltern, dass da jemand da ist erstmal, aber auch um sich selbst und ihren eigenen Körper zu spüren und zu lernen, so das bin ich und das sind die anderen, das sind meine Grenzen von meinem Körper. Aber es ist auch nicht so, dass das dann eigentlich nach der abgeschlossenen Entwicklung als Erwachsener, dass es aufhört, dass wir jetzt die Berührung brauchen. Das ist zwar nicht mehr so eindeutig wie beim Kind, aber wir brauchen nach wie vor diese Interaktion mit anderen Menschen. Letztendlich sind wir ja sozusagen Herdentiere. Es ist einfach nötig für uns. Also sowohl Erwachsene als auch im Alter. Berührung bleibt wichtig, das ganze Leben lang.
Es war ja eigentlich auch eher ein Trend zu mehr Berührung bis hin zu Kuschelpartys, die jetzt so en vogue wurden. Jetzt haben wir durch Corona eine wieder ganz andere Richtung eingeschlagen. Aber es hört sich so an, Frau Böhme, dass das nicht gut ist, auf Dauer ganz ohne Berührungen auszukommen. Wir können sie ja auch noch in dem intimeren Rahmen, familiären Rahmen durchaus haben. So ist es ja nicht. Aber wenn wir jetzt auf Dauer verzichten sollen, auf Umarmungen und Küsschen oder Begrüßung auch von guten Freunden, kann das schädlich werden?
Ich denke, das kommt ja wirklich sehr auf die Dauer an. Ich würde sagen, dass wir uns sozusagen auf einem gewissen Zeitraum, wenn wir sagen können, wir haben jetzt diese Durststrecke von 2 Monaten oder so, dass wir sagen können, okay, da komme ich jetzt mit klar. Aber erstmal, wenn es so ganz unklar ist, für wie lange wir das aushalten müssen, dann kreiert das erstmal Stress. Und außerdem ist es eben so, je länger es dauert, desto mehr wird es eben eine neue Normalität schaffen. Und ich glaube, je mehr wir das jetzt durchführen, dass wir uns nicht mehr berühren, desto mehr werden wir uns auch einfach immer mehr dran gewöhnen, dass das ist jetzt, wie man es macht. Und ich glaube, da müssen wir wirklich aufpassen, weil ich denke, dass es für alle nicht unbedingt gut ist, diese körperliche Distanz aufzubauen, weil die doch immer irgendwie mit einer emotionalen Distanz einhergeht. Also wir fühlen uns den anderen Menschen einfach nicht so nah, wenn wir sie nicht berühren können.
Wir brauchen Berührung und eine Perspektive aus den Berührungsbeschränkungen, irgendwann auch wieder herauszukommen, sagt Professor Rebecca Böhme, Neurowissenschaftlerin an der Universität in Linköping in Schweden und Autorin des Buches Human Touch, warum körperliche Nähe so wichtig ist. Besten Dank. Und das war der Tag für heute. Es gibt keine Lizenz für den Handschlag im Moment. Sie wird bis auf Weiteres nicht berührt, nicht geschüttelt, die Hand. Und das ist schade. Aber wir können uns vorübergehend behelfen. Das ist deutlich geworden in der letzten Stunde. Andere Kulturen schaffen das ja auch. Den Podcast dieser Sendung können Sie wie immer nachhören unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag hr2. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich. Angela Fitsch, Doris Renk, Oliver Glab, Dorothea Schuler und Markus Hürtgen. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.